ARD.
Kommet, frohlocket, es ist Zeit für Fakt ab. Heute mit Ineas Roch, wer bist du?
Der dritte Dan der Differentialgleichung.
Und Charlotte Grieser, die Schamanin der Schmerzforschung. Ich erzähle dir heute, wie du ohne Schmerzmittel wissenschaftlich fundiert weniger Schmerzen empfindest. Was hast du zu bieten?
Ich habe Physik dabei, aber keine Angst, bitte nicht abschalten. Es geht um Bier. Wenn ich eine Flasche Bier aufmache, mit Bügelverschluss, dann ploppt das ja. Das klingt dann so. Und dieses charakteristische Plopp, das wurde jetzt erforscht. Und bei der Forschung ist rausgekommen, das Plopp-Geräusch ist komplexer, als man das gedacht hat. Max Koch hat das rausgefunden, der ist promovierter Physiker an der Universität in Göttingen. Und der hat dazu einen Artikel geschrieben im Fachjournal Physics of Fluids.
Und er trinkt gerne Bier.
Er trinkt nicht nur gerne Bier, er braut auch selber welches. Ich habe ihn gefragt, wie kommt man auf diese Idee? Und das hat er geantwortet.
Ja, ich hatte Ingwerbier gebraut und hatte eh schon öfters festgestellt, dass da fluiddynamisch, weil ich ja Fluiddynamikphysiker bin sozusagen, einiges passiert, weil wenn man jetzt eine Bügelflasche öffnet neben einer Kerze, dann flackert die ganz schön und vermutlich kann man sogar, wenn man das richtig macht, die damit auch auspusten. Und da entsteht auch ein lauter Knall, also da wollte ich gerne wissen, was da passiert. Und da wir eine Hochgeschwindigkeitskamera im Labor haben, lag es nahe, das mal zu filmen. Und als mein Geburtstag dann war, habe ich das als Grund genommen, auch mal so ein Nebenprojekt anzufangen und eben so eine Flasche zu filmen. Dann haben wir 20 Flaschen für die Wissenschaft geopfert.
Als dann mein Geburtstag war, gab sich zufällig die Gelegenheit. Aha, ist schon klar. Sina würde jetzt sagen, Forschungsgelder.
Ich glaube, es handelt sich hier um private Ausgaben. Ich glaube nicht, dass die DFG hier eine Kiste Ingwerbier von Steuergeldern bezahlt hat. Also, Fluiddynamik ist ja sowieso ein kniffliges Forschungsgebiet. Es raubt auch MathematikerInnen wie mir den Schlaf. Denn wie sich so Gase und Flüssigkeiten verhalten, das kann man durch sehr, sehr garstige Gleichungen beschreiben. Die kommen direkt aus der Hölle, man kann sie nicht lösen und sie spielen halt überall mit, wo sich Flüssigkeiten und Gase bewegen, so auch hier. Mhm. So, und was ist jetzt an dem Geräusch so kompliziert? Was glaubst du, weswegen das ploppt?
Weil da sehr plötzlich Gas freigesetzt wird, was vorher nicht raus konnte. Also ich meine, in der Flasche ist ja Druck. Dadurch entsteht ja auch das Vakuum, weshalb überhaupt dieser Bügelverschluss funktionieren kann, oder? Also da zieht sich ja dieser Gummiring drauf.
Nee, das ist vom Einmachen. Das ist ein Einmachlaser, glaube ich.
Okay, gut. Also ich bin keine Physikerin und auch keine Fluiddynamikphysikerin. So.
Aber du trinkst gern Bier.
Das ist richtig. Aber da, wo ich wohne, hat man Kronkorken.
Ja, okay.
Also whatever. Ich glaube, dass es was damit zu tun hat, dass da Gas plötzlich entweicht.
Das ist unbestritten richtig.
Ha! Immerhin.
Wie bei einem knallenden Sektkorken, da ist ja auch einfach Gas im Flaschenhals gesammelt. Der kommt von der Gärung raus, kann nicht raus, weil der Korken drauf sitzt. Also es ist ein Überdruck. Und wenn man dann den Korken löst, die Tür aufmacht, kommt das ganze Gas raus. Bei einem knallenden Sektkorken ist das sozusagen eine Stoßwelle. Da kommt das Gas einmal so raus, peng. Ja, und das ist wie ein Knall. Aber nicht bei der Bügelflasche. Das klingt zwar wie ein Plopp, das ist aber kein Plopp. Das ist also keine Stoßwelle, es ist weniger ein Knall, sondern es ist mehr ein Ton. Das haben die jetzt rausgefunden bei der genauen Analyse. Es ist ein sehr, sehr kurzes A-Geräusch. Es ist ein echter Ton. Also die Hochgeschwindigkeitsvideoaufnahmen zeigen das Gas und das kondensierte Gas im Flaschenhals. Die vibrieren, die bewegen sich super schnell auf und ab, wie eine Gitarrenseite. Das ist eine stehende Welle. Und das macht ein tiefes A.
Ah, okay, also es ist nicht das Geräusch A im Gegensatz zu O, sondern es ist ein A.
Nein, es ist nicht der Ton A. Da war ein schlechter Witz von mir jetzt.
Ah.
Es macht ein tiefes A, aber nur sehr kurz. Also nur so ein paar Millisekunden kurz.
Also ein kurzes A ist ein Plopp, jetzt wissen wir Bescheid. Ja gut, also klingt wie ein Plopp, Entschuldigung, ist natürlich kein Plopp.
Nebenbei noch ein paar Randbefunde, so eine Pulle öffnen ist nichts für Weicheier. Beim Öffnen der Flasche dehnt sich das Gas das schlagartig aus, das da rauskommt. Und das führt zu einem rapiden Temperaturabfall. Das weiß man auch alles schon, aber ich sag's nur nochmal. Das ist jetzt hier auch nochmal rausgekommen. Bis zu minus 50 Grad wird das da punktuell.
Hey, warte, Moment. Also wenn ich die Flasche öffne, wird das Gas, das kurz hinter dem Verschluss sitzt, bis zu minus 50 Grad. Warum das denn?
Ich empfehle Physik.
Nein. Dafür habe ich dich, Aeneas. Das musst du mir jetzt erklären.
Volumen und Temperatur hängen zusammen. So, Punkt. Das ist die kurze Antwort. Und wenn ein Gas, was auf sehr, sehr, sehr und Druck, Volumen, Druck, Temperatur, da hängt alles zusammen. Da gibt es eine ganz schöne Formel für. Und wenn das alles im Flaschenhals ganz, ganz, ganz eng drin ist und plötzlich hat das gleiche Gas sehr, sehr, sehr viel Platz, dann, weil es zusammenhängt, sinkt die Temperatur. Und das kann man messen. Und hier haben sie gemessen, aha, punktuell bis zu minus 50 Grad. Und gleichzeitig wird es auch sehr, sehr laut. Nämlich der Geräuschpegel im Flaschenhals ist ungefähr wie bei einer Flugzeugturbine, direkt wenn du daneben stehst. Aber auch nur sehr kurz, deswegen kannst du danach noch was hören.
Und niemand von uns sitzt im Flaschenhals.
Das kommt dazu. Und sie konnten auch gleich noch erklären, warum Bügelverschlussflaschen so oft überschäumen. Aha. Falls du dich das auch gefragt hast.
Nein, aber jetzt natürlich.
Das eine liegt auch sehr auf der Hand. Wenn du es aufmachst, musst du die Flasche ja ganz anders anfassen und da rumbeeren und ne, so. Du rüttelst also viel mehr an der Flasche.
Du musst die Flasche mit beiden Händen anfassen.
Ja, genau, und dann, du machst eine Bewegung und dabei schüttelt sie die Flasche auch noch mehr, als,
ja,
wenn du sie,
okay,
als wenn du nur den Kronkorken oben abmachst. Mhm. Und wenn dann nochmal der Bügel an den Flaschenhals donnert, das bringt auch nochmal so eine Stoßwelle durch das Bier und sorgt dafür, dass das im Bier gespeicherte Gas, was da gelöst ist, dann ausgast und rauskommt und dann gibt's mehr Bläschen und dann auch mehr Schaum.
Das heißt, bei einem der nächsten Geburtstage kann der Forscher dann mal einen Kasten Kronkorken und einen Kasten Bügelflaschen vergleichen, was jetzt mehr überschäumt.
Ja.
Oder wir. Oder ihr.
Ja.
Hey.
Das wäre auch noch was für mein Buch gewesen. Ich habe ja vor ein paar Jahren mal ein witziges Physikbuch geschrieben und hätte nicht gedacht, dass Küchenphysik noch heute neue Forschungsresultate produziert.
Ja, ich sag nur Eier kochen, Aeneas. Ich sag nur Eier kochen.
Wir hatten letztens was über die Wissenschaft vom Eierkochen. Die Folge verlinken wir euch auch in den Shownotes. Ein kurioser Randbefund hier ist, die theoretischen Modelle, sie haben das auch berechnet mit Computersimulation.
Natürlich.
Die sagen einen weiteren Ton voraus, der dem Ploppen vorausgehen sollte. Da sollte also noch ein anderer Ton kommen, bevor es Plopp macht. Aber in den Experimenten haben sie nichts gehört.
Tamta. Infraschall?
Hast du mitgekriegt, vor ein paar Tagen ging durch die Presse, dass sich da zwei Instanzen einer KI miteinander unterhalten haben. Und als sie gemerkt haben, oh, du bist KI, ich bin KI, prima, dann brauchen wir ja nicht Sprache benutzen, sondern wir schalten
können
um
Code benutzen.
Auf so ein Piepsen, auf so ein Modempiepsen. Und alle haben Angst gekriegt, oh nein, jetzt unterhält sich die KI in einer Geheimsprache.
Jetzt reden die über uns.
Ja.
Die reden bestimmt über mich.
Und ich habe mich gefragt, abgesehen davon, Leute, falls ihr das mitbekommen habt, KI braucht nicht menschliche Sprache und unsere Sprache ist nicht besonders effizient. Man kann über Schall effizienter Informationen austauschen. Das hat die KI auch nicht selber erfunden, das wurde ja einprogrammiert. Das war im Rahmen von einem Hackathon, also alles halb so wild. Aber kurzum, vielleicht ist es ja auch hier so. Vielleicht kommuniziert die Bierflasche in ihrer eigenen Sprache, die wir nicht hören können. Vielleicht warnt sie ihre Artgenossen, Achtung, Hilfe, ich werde getrunken.
Renn. Ach nee, scheiße, könnt ihr ja nicht. Rennt. Ja. Dann wein.
Mist, Kommando zurück. Nee, ich glaube, die Ursache ist ganz einfach. Das Modell ist halt ein Modell. Ein Modell bildet die Realität ab, mehr oder weniger gut. Und vielleicht war das Modell hier etwas zu einfach, hat die Realität nicht ganz abgebildet. Und deswegen ist da rechnerisch was anderes rausgekommen als im echten Leben. Aber mit diesem Bier-A, ich finde, das hat Potenzial. Also man könnte ja vielleicht es in Zukunft noch ein bisschen ein akustisches Produktdesign machen. Dass wenn du das Bier aufmachst, dass es nicht nur plopp macht, sondern du hörst richtig, dass es A macht. Dann weißt du, ah, perfekt. Und wenn das Bier schon über das MHD ist, also schon abgelaufen, macht es.
Das Bier macht A, dann trinke ich, dann mache ich A.
Und wenn das Bier macht beim Öffnen, dann weißt du, vielleicht habe ich heute schon genug. Das Bier merkt, wie viel du schon getrunken hast. Und es macht,
oh
es macht
Gott.
Wenn du zu viel hast.
Aeneas, stell dir folgende wundervolle Situation vor. Du liegst auf einem Metalltisch, darfst dich nicht bewegen und jemand gibt dir ungefährliche, aber schmerzhafte Elektroschocks an der Hand. Was würde dir helfen?
Flucht?
Ah ja, ich hätte vielleicht noch sagen sollen, du liegst da freiwillig.
Ach so, okay.
Aber was würde dir helfen, damit es weniger wehtut?
Ich weiß, ich habe das jetzt noch nicht aus eigener Erfahrung überprüft, aber ich weiß, dass Fluchen gut sein soll.
Ah, es gibt auch noch was anderes. Es würde dir helfen, wenn du dabei ein Video von einem See mit Bäumen drum angucken dürftest.
Ah. Oh. Eskapismus.
Ja, also es klingt nach SM-Praktiken oder Labor und es ist Labor. Also dieses Experiment haben Forschende der Uni Wien durchgeführt mit 49 Testpersonen. Metalltisch und nicht bewegen heißt MRT. Also da liegt man halt und darf den Kopf nicht bewegen, damit der Kopf gut gescannt werden kann. Dann bekamen die Probanden diese kleinen Elektroschocks an die Hand und waren in drei Gruppen aufgeteilt und haben drei unterschiedliche Dinge eben gesehen, diese Gruppen. Entweder ein Video von so einem See mit Bäumen drum, da geht dann so ein leichter Wind durch die Bäume, man hört so ein bisschen die Vögel zwitschern, das Rauschen, man hört vielleicht ein bisschen das Plätschern der Wellen. Zweite Gruppe, eine Wasserfläche, umgeben von Gebäuden, also offenbar mitten in einer Stadt, ebenfalls mit passender Geräuschuntermalung. Und drittens, dritte Gruppe, ein Büroraum. So. Und dann wurden sie gefragt, als wie stark empfinden sie die Schmerzen? Also einmal Selbsteinschätzung und durch das MRT konnten die Forschenden dann auch sehen, dass das Gehirn, je nachdem, was die gesehen haben, die Schmerzen tatsächlich anders verarbeitet hat. Und zwar noch ein bisschen anders, als man bisher dachte. So, denn was man bisher schon wusste, war, Natur erleben kann Schmerzen lindern.
Und Büro erleben macht das nicht.
Büro erleben steigert Schmerzen. Nein, das ist, weiß nicht, ob das wissenschaftlich belegt ist, aber das war nur eine Kontrollgruppe sozusagen.
Ja, aber das ist ja schon so eine negative Kontrollgruppe. Da hätte ich lieber vielleicht einen neutralen Raum gehabt oder sowas, anstelle gleich
naja.
Stinke. Oh nein, die mobbenden also Kollegen, Papierstau im Drucker, Deadlines.
Naja, also sie hatten ja auch noch so ein Mittelding, ne? Eine schöne Wasserfläche, also irgendwas, was auch angenehm ist und dann aber halt Gebäude drumherum. Naja, über den Aufbau, da kann man sicherlich noch viele weitere Experimente durchführen. Was man bisher schon wusste, ist, das Erleben von Natur, also wenn man jetzt in den Wald geht zum Beispiel, das senkt das Stresslevel und das lindert auch Schmerzempfinden tatsächlich. Aber bisher dachte man, dass das eher so auf den höheren kognitiven Ebenen stattfindet. Also wenn es um die Bewertung geht. Ist nicht so schlimm, ich kann das irgendwie doch ganz gut aushalten. Auch das süße Eichhörnchen da hinten, das lenkt mich ab. Aber dieses Experiment hat jetzt gezeigt, es ist viel weiter unten. Also der Schmerz wird nicht nur anders bewertet, der wird auch anders empfunden tatsächlich. Also das sind viel frühere Verarbeitungs...
Der wird jetzt unten empfunden, also im Hintern, oder?
Genau. Nein, tiefer in den Gehirnstrukturen, Entschuldigung. Ja. Bei Gehirnstrukturen, auf die wir bewusst keinen Zugriff haben und wo die Verarbeitung auch schon Millisekunden früher stattfindet als auf der bewussten Ebene. Man muss sagen, Ibuprofen hilft schon noch besser, also ungefähr 50% besser, aber trotzdem ist ja eigentlich schön.
50% besser, das ist ja ganz schön wenig.
Könnte man auch sagen, genau.
Ja, weil Ibu ist ja schon krass.
Mhm. Aber es ist ja trotzdem schön, wenn man sagt, Natur erleben lindert Schmerzen. Ich frage mich dann nur, jetzt natürlich, okay, auch eine gute 49 ProbandInnen sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber was ist die praktische Anwendung? So, ich meine, wenn ich im Krankenhaus liegen muss, dann könnte ich mir jetzt auch schon vorstellen, dass es sowieso schöner ist, wenn ich jetzt auf den Park gucke, als wenn ich den Parkplatz sehe durchs Fenster. Aber wenn das auch noch meine Schmerzen lindert, könnte man ja vielleicht beim Bau neuer Krankenhäuser berücksichtigen. Oder beim Zahnarzt.
Ja, aber nicht nur vielleicht bei Krankenhäusern, nicht nur an die kaputten denken, sondern generell, also weniger Schmerzen. Du kannst auch Schmerzen außerhalb des Krankenhauses haben.
Ja, natürlich. Ich habe jetzt mal eher so an den schlimmeren Fall gedacht.
Ein Plädoyer für, im weiteren Sinne, für, dass wir uns nicht so zu betonieren, sondern auch ein bisschen Natur übrig lassen. Kommt vielleicht etwas zu spät für den Gendarmenmarkt, aber... liebe Stadtplanerinnen und Stadtplaner, hört, was Charlotte sagt.
Genau, hört, was die Forschenden sagen. Aber ich meine, man kann das natürlich dann auch gezielt einsetzen, wenn ich mir jetzt so vorstelle, man liegt so bei der Zahnärztin auf dem Stuhl und jemand popelt in meinem Mund rum. Wenn ich dann aber jetzt so eine VR-Brille und einen Kopfhörer für so ein immersives Walderlebnis dabei bekomme, ist es vielleicht nicht so schlimm.
Ja, das könnte dann wirklich mal eine sanfte Betäubung in dem Sinne sein.
aber wie weit geht es, ne? Also hilft es, wenn ich mir beim Gemüseschneiden in den Finger säbel, wenn ich dann meine Zimmerpflanze angucke?
Hilft es, wenn ich eine Bauchoperation habe, mir dabei einen schönen Wald anzugucken, während meine Eingeweide neu sortiert werden?
Richtig, ich befürchte, nein. Also ich glaube, wir bewegen uns, also in der Studie leichte, unangenehme Elektroschocks an der Hand. Wir bewegen uns jetzt nicht im Bereich von, ach, wir bauen im Kreissaal mal einen kleinen Gummibaum auf und dann ist das mit den Geburten auch alles nicht mehr so schlimm und wir operieren einfach ab sofort in der Waldhütte. Ich befürchte, nein, ich glaube, es geht um weniger intensive Schmerzen. Aber Das geht ja auch noch weiter. Also kennst du diese komischen, ich glaube, die heißen Zwitscherboxen oder so? Das ist so eine kleine Box mit einem Bewegungsmelder und wenn da jemand dran vorbeikommt, dann hört man Vogelgezwitscher.
Ja, kenne ich.
Und ich kenne nur Menschen, die das auf ihrem Klo haben. Und dann frage ich mich, ist das, um die Geräusche zu übertönen oder tun dann die Hämorrhoiden weniger weh? So?
Da muss aber der Vogel ganz schön laut zwitschern, denke ich doch mal. Also, ist auch, ich hätte vielleicht einen Frequenzbereich genommen, der annähernd überlappt. Also wenn der Vogel in dem Bereich normaler Darmgeräusche zwitschern würde, dann... Also du kannst auch weißes Rauschen nehmen, was einfach über alle Frequenzen gleich verteilt ist. Das, wenn du,
ja, aber ne? Aber da frage ich mich halt, geht es vielleicht gar nicht darum, sondern um das zu übertönen, sondern geht es eher darum, dass es uns besser geht dabei. Also Vogelzwitschern hilft nachgewiesenermaßen gegen Stress und sogar gegen Paranoia. Grüße an meine Fellow Hobby-Ornithologin Sina. Wer weiß, wie das jetzt irgendwie weitergeht, ne? Kann man das auch Richtung stärkere Schmerzen weiterentwickeln, wo ich jetzt normalerweise vielleicht wirklich ein Schmerzmittel bräuchte? Oder kann das was bei mentalem Schmerz sein? Ertrage ich eine Rede von Donald Trump besser, wenn ich sie im Garten sitzend höre? Umgeben von meinen gefiederten Freunden.
Definitiv. Ich würde sagen, dass das vielleicht sogar schon durch die Forschung gedeckt ist. Das Waldbaden ist doch bestimmt schon untersucht, dass das nicht nur bekloppte Esoterik ist, sondern dass Leuten es tatsächlich besser geht, naturnah sich aufzuhalten.
Das ist richtig. Also das senkt auf jeden Fall das Stressniveau, aber eben, dass diese Schmerzlinderung nicht nur auf einer Bewertungsebene, sondern auf einer viel früheren Ebene tatsächlich stattfindet, das ist neu an der Sache. Und da bin ich wirklich interessiert, in welche Richtung das weitergeht.
Jetzt wissen wir es endlich sicher, wissenschaftlich belegt, Frauen sind beliebter als Männer. Das hat eine große Überblicksstudie gezeigt, eine Meta-Analyse von der New York University. Die Leute da haben untersucht, wie sympathisch Männer und Frauen in unterschiedlichen Altersgruppen so rüberkommen. Also etwas wissenschaftlicher formuliert, wie Personen wahrgenommen werden, abhängig von ihrem Alter und ihrem Geschlecht.
Okay.
Zwei Effekte sind dabei interessant. Der erste Effekt, auf den die Forschenden vor allen Dingen geguckt haben, ist der Double Jeopardy-Effekt.
Der was?
Double Jeopardy hat nichts mit Frank Elsner zu tun, ja, sondern diese Perspektive, diese Hypothese besagt, ältere Frauen werden doppelt benachteiligt.
Oh.
Erstens wegen Alter, zweitens wegen Geschlecht. Hast du das auch schon mal erfahren?
So,
oh,
als
ist das
bin
frech,
ich noch nicht.
Das so zu fragen?
Nein, aber...
Hast du davon vielleicht schon mal gehört?
Und hast du schon mal davon gehört?
Du als junger Mann.
Du wirst es nicht glauben, aber ich habe schon mal erfahren, dass ich als Frau diskriminiert werde. Ja, korrekt. Ja. Und ja, natürlich, also ist das auch in meinem Alter schon so, dass das langsam anfängt mit den grauen Haaren. Mit mehr grauen Haaren wird man...
weniger besetzt.
Weniger, ja, also man wird weniger... interessant für die Öffentlichkeit, sag ich mal. Und ja, also ich glaube, für Schauspielerinnen ist das ein größeres Problem, für Fernsehmoderatorinnen ist das ein größeres Problem. Mich sieht man ja in der Regel nicht, das ist ganz praktisch. Aber ja, bei Bühnenmoderation, das hat jetzt noch niemand gesagt, nee, sie sind zu alt. Aber ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt.
Also das wollten sie sich angucken, ob diese Hypothese zutrifft.
Mhm.
Und der zweite Effekt, auf den sie besonders geschielt haben, ist die Konvergenzperspektive. Da geht man davon aus, dass sich Unterschiede, wie man gegenüber Männern und Frauen so eingestellt ist, dass die sich mit zunehmendem Alter verringern.
Mhm.
So, und jetzt haben sie sich das angeguckt, 55 Studien, 37.000 Teilnehmende und haben da Folgendes herausdestilliert. Jüngere und mittelalte Erwachsene werden positiver bewertet als ältere.
Okay, und bis wann ist man mittelalt?
Das ist der Pferdefuß dieser ganzen Geschichte, weil die Studien so unterschiedliche Altersklassen hatten, alle, die sie da zusammengeworfen haben und man nicht trennen kann, mussten sie es recht grob einteilen. Sie haben also jung, mittelalt und alt gemacht und jung ist 18 bis 34, also die Zielgruppe, die sehen wir gerade noch. Ja? Mittelalt 35 bis 54, die finde ich viel zu groß. Und älter ist 55 plus.
Die ist auch ein bisschen sehr groß. Also, wenn ich 55-Jährige
groß, ja.
Und 80-Jährige vergleiche, naja gut, okay. Aber versuchen wir trotzdem mal zu gucken, was könnte denn Gutes rausgekommen sein? Jetzt sag mal, was haben Sie diese beiden Effekte gefunden?
Dazu gleich, ja, Sie haben sie gefunden. Also erstmal, jüngere und mittelalte Menschen werden positiver bewertet als ältere. Mhm. Und jetzt, überraschenderweise, Frauen positiver als Männer. Findest du das überraschend?
Also warte mal, jüngere und mittelalte Frauen werden positiver bewertet als jüngere und mittelalte Männer.
Ja.
Nee, das finde ich überhaupt nicht überraschend.
Ich auch nicht. Also ich kenne natürlich jetzt nicht 37.000 Menschen, erst recht nicht die, die da mitgemacht haben. Ich kenne nur einen sehr, sehr kleinen Teil des breiten Spektrums an Persönlichkeiten, aber nachts am Bahnhof.
Genau.
Sind es ja selten Gruppen junger Frauen, die da in den Eingang vom Buchladen kotzen und wie von der Polizei getrennt werden müssen.
Ja, und also wenn mir Frauen entgegenkommen, wechsle ich abends auch selten die Straßenseite. Also es gibt ja auch Studien dazu, wenn ich mich recht entsinne, dass Frauen generell verträglicher sind als Männer, so vor allem im jüngeren Alter, so bis zur Lebensmitte ungefähr und mehr freundschaftliche Beziehungen pflegen etc. Nee, also ich finde das nicht überraschend, ja, muss ich sagen.
Ich auch nicht. Welche Theorie hat jetzt recht? Die Konvergenztheorie oder die Double Jeopardy-Theorie? Die Daten unterstützen beide. Je nachdem, welche Altersgruppen du da vergleichst und wo du hinguckst, stellst du beides fest.
Ja.
Denn tatsächlich, im Alter gleicht sich das Ganze an. Ab 55 werden Angehörige beider Geschlechter ungefähr gleich wohlwollend betrachtet.
Oder eben nicht wohlwollend. Ja, okay. Ja.
Welche Klischees stimmen über Junge und Alte? Also vor allen Dingen Alte, lass mal checken, was ist rausgekommen? Insbesondere ältere Frauen sind warmherziger, aber nicht so handlungsfähig.
Oh Gott.
Das heißt, Oma wird geliebt, aber keiner traut ihr zu, abends beim Fernsehen gucken, zu sagen, nee, ich möchte jetzt keinen Fußball, gib her die Fernbedienung.
Also ist das ein Klischee oder ist das, etwas, was die Leute eingeschätzt haben? Ja, also das ist nicht etwas, was tatsächlich evaluiert wurde bei Omas.
Nein, es wurde nicht extra evaluiert, sondern rausgekommen bei dieser Meta-Analyse ist, ältere Frauen sind warmherziger als ältere Männer.
Okay. Und welche Klischees noch?
Also bei Männern kriegt die Karriereleiter ab 60 einen Knick und bei Frauen wird die zur Wasserrutsche, würde ich sagen.
Surprise.
Ist doch gruselig, oder? Dass man sagt, alten Frauen traut man weniger Kompetenz zu als alten Männern? Also oder im Vergleich?
Ja, man schiele vorsichtig auf gewisse Berliner Runden derzeit. Ja.
Also Mittelalte kommen hier am besten weg bei der ganzen Studie.
Also wir.
Die Einstellungen waren signifikant positiver gegenüber jüngeren Erwachsenen im Vergleich zu älteren Erwachsenen und signifikant positiver gegenüber mittelalten Erwachsenen im Vergleich zu älteren.
Also wir haben gewonnen, also, Elias.
Ja. Zwischen jung und mittelalt gibt es keinen signifikanten Unterschied.
Mhm.
Aber man sagt, eine Tendenz ist da. Ich würde auch schon sagen, das ist, wir haben gerade den Sweet Spot erwischt. So, schon so ein bisschen erfahren, ne? Man findet sich nicht mehr selber am geilsten, man hat auch Empathie, ist geerdeter, hat schon was erlebt im Leben, hat mehr Bildung, ist aber noch flexibel. Ist jetzt nicht wie so ein alter Professor, der keine Widerworte mehr duldet.
Und eigentlich habe ich den Sweet Spot, denn ich bin ja eine Frau und in der mittelalten Kategorie sind die Frauen ja noch sympathischer.
Ja. Ich habe mal eine Wohnung besichtigt, ein alter Professor wohnte dort und ich habe mir das Badezimmer angeguckt und es war wirklich ein sehr, sehr altes Badezimmer und ich habe wohl irgendwie angedeutet, dass das nicht mehr geht. Und dann hat er so ganz wütend gesagt, das war 40 Jahre lang ein gutes Badezimmer. Und da habe ich gesagt, ja eben, das ist das Problem. Und ich bemängelte unter anderem, dass es dort keinen Heizkörper gab und habe gesagt, ich würde schon gern irgendwo hier mal ein nasses Handtuch aufhängen. Und sagt er, das braucht man nicht. So, Ende. Ich glaube, gib mir noch 10 Jahre, dann bin ich auch so.
In die Wohnung bist du nicht eingezogen.
Nee.
Ich spreche dich dann nochmal drauf an. Wir machen dann ein Fucked Up Revival und gucken mal, wer von uns am engstirnigsten geworden ist. Wie auch immer, ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mit einer Bügelflasche Bier in den Wald und lassen es uns gut gehen.
Das klingt nach einem Plan.
Ich wünsche das allen anderen, die gerne Bier oder ein anderes Getränk aus der Bügel... Gibt es was anderes in der Bügelflasche? Naja, okay, das führt zu weit. Viel Spaß bei wie auch immer ihr euch in die Natur setzt und Kaltgetränke trinkt.
Bis bald.
Tschüss. Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König. Hey Charlotte nochmal, ich habe diesmal keinen Podcast, sondern einen Filmtipp für euch. Eine ARD-Wissen-Doku zu ein Jahr Cannabis-Freigabe. Horst Frank Seibert guckt sich an, wie es eigentlich läuft. Was sagen die Anbauclubs, was sagt die Polizei, was sagt die Politik und wird eigentlich mehr konsumiert, seit es legal ist? Außerdem züchtet er sich natürlich im Selbstversuch auch eine Pflanze und stellt dann aber fest, das werden über 50 Gramm und das ist die Grenze. Was jetzt? Frank geht auf Nummer sicher, er meldet sich bei der Oberstaatsanwältin in Stuttgart, um sich bloß nicht strafbar zu machen.
Wow, that's just delicious.
Cannabis ist jetzt ein Jahr legal. Welche Erfahrungen hast du gemacht?
Im Bereich des Straßenhandels und auch im Bereich der organisierten Kriminalität können wir keinen Rückgang verzeichnen.
Also eigentlich gehört das neue Gesetz abgeschafft.
Warum legalisiert man das eigentlich? Mhm.
Warum ist das Abwasser so ein guter Indikator dafür?
Auf die Toilette muss jeder. Das Abwasser lügt also nicht.
Mein Verdacht ist, dass ich mit einer Pflanze eigentlich schon über dem Grenzwert bin, den ich besitzen darf. Das heißt, ich muss über die Hälfte davon einwerfen.
Müssen Sie jetzt wegschmeißen. Wegwerfen. Genau. Das Sicherste wäre wahrscheinlich schon, es von der Polizei jetzt abholen zu lassen.
Wir haben was richtig gemacht. Neue Ernte, neues Glück.
Genau.
Die Doku Die Cannabis-Bilanz – Deutschland, wie viel kiffst du? Findet ihr in der ARD-Mediathek. Link gibt's in den Shownotes.